Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Leben und Lassen. Heute zu Gast ist Anja von Kamp. Sie ist Film- und Fernsehproduzentin in Berlin, Regisseurin und Autorin. Für das deutsche Kinderfernsehen hat sie 2012 die preisgekrönte Animationsfigur Knietsche erfunden. Heute sprechen wir mit ihr unter anderem über das Buch Knietsche und der Tod. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anja.
Danke für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ja, und wer ist auch dabei? Katrin. Ja, wir sprechen heute unter anderem über dein Buch, aber auch generell über die Idee. Da wäre erstmal die erste Frage, die sich da aufdrängt. Wer ist Knietsche überhaupt?
Knietsche ist ein Kind, was mir ganz wichtig war. Also das ganze Projekt ist entstanden zur ARD-Themenwoche 2012, Leben mit dem Tod. Und da habe ich überall gedreht auf der Welt, wo man sehr viel schöner mit dem Tod umgeht als in unserem depressiven Heimatland Deutschland, Mexiko, Ghana, Nepal, und damit konnten die mich locken, weil ich sehr reisefreudig bin. Und die einzige Bedingung für diesen tollen Auftrag war, dass ich den Tod erkläre. Und da dachte ich, das kann man nicht kryptisch machen als Theorie, sondern ich brauche einen Menschen, und zwar einen Menschen, der die Zielgruppe vertritt, für die ich arbeite. Und das war ein kleiner, nicht perfekt schlauer Denker, und das ist Knietsche. Somit ist der auf die Welt gekommen mit dem Tod.
Cool. Tod und Kind ist ja immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Was genau ist die Herausforderung dabei, Kindern den Umgang oder irgendwas über den Tod beibringen zu wollen?
Boah, das ist eine Spitzenfrage, weil es gibt überhaupt gar keine Herausforderung, wenn es um die Kinder geht, sondern nur, wenn es um die Erwachsenen geht, die ihre Kinder aus irgendwelchen eigenen Ängsten heraus schützen wollen. Das ist die Herausforderung, die zu knacken und denen begreiflich zu machen, dass Kinder ganz natürlich interessiert sind, wenn sie den ersten zertrampelten Regenwurm sehen und ein Vogel irgendwo runterfällt oder ihr eigener Hamster tot im Käfig liegt. Das ist einfach für Kinder erstmal pure Neugier, etwas Neues, was passiert im Leben, und nicht das Schrecklichste, was passieren kann, vor dem man sie beschützen muss.
Okay, und das ist bei den Erwachsenen dann in dem Fall die Herausforderung, wenn es um die Aufklärung von Kindern geht?
Also bei den Erwachsenen ist es eigentlich dieses Vertrauen, zu glauben, dass ihre Kinder stark genug sind und dass dieser Teil des Lebens, der den Kindern sowieso irgendwann begegnen wird, dass man den nicht vor ihnen geheim halten muss, sondern das ist ja das, was ich versuche zu machen, schon prophylaktisch und präventiv darüber spricht, auf eine sehr gute, natürliche Art und Weise, sodass die nicht dann sich völlig zerbrochen in der Trauerbegleitung wiederfinden oder dann auf dem Friedhof stehen, sondern vorher schon mal irgendwie sich damit beschäftigt haben, auf eine nicht belastete Art und Weise. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich, also arbeite ich jetzt genauso für Hospize und Trauerbegleitende, bei denen das schon passiert ist mit Knietsche und die Trauer. Also es gibt ja nicht nur das Sachbuch, sondern es gibt auch diese Minibücher. Das sind so Workbooks, die auf den Filmen basieren, die es kostenfrei bei YouTube auch gibt. Das ist dann sozusagen der Fall, wenn ein Todesfall schon eingetreten ist. Also das sind ja auch unterschiedliche, komplett unterschiedliche Phasen, Lebensphasen. Also entweder man befindet sich schon in der Trauer oder im Abschied, oder man weiß davon, interessiert sich dafür, weil man das in jedem Buch liest oder in jedem Film, in jedem zweiten sieht. Also der wird ja auch nicht in der Fiktion von Kindern ferngehalten. Das heißt, ich biete dann sozusagen Gesprächsaufhänger an.
Und wenn Kinder jetzt über den Tod sprechen, ich meine, du hast ja schon viele Veranstaltungen mit Kindern gemacht, beschreiben Kinder den Tod dann? Also ich meine, Knietsche ist ja dann eine Figur, mit der die Kinder sich, ich sag mal, oder in der die Kinder sich wiederfinden sollen oder können, wenn es denen hilft. Aber gleichzeitig, wie beschreiben die das oder wie sehen die den Tod?
Also ich, wenn ich mit Kindern, also in Schulen bin, fange ich meistens damit an, den Film Shinjo der Tod zu zeigen. Da geht es um eine Achterbahnfahrt und dass jedes Lebewesen bekommt ein Ticket und dieses Ticket ist unterschiedlich lang. Und irgendwann fliegt man raus und dann ist die Fahrt zu Ende, diese Achterbahnfahrt. Und das zeige ich. Also im Idealfall ist es so, dass man dann alt wird und dann kriegst du eine Kokosnuss auf den Kopf und fliegst raus aus der Achterbahn. Oder aber auch einen Krieg oder eine Krankheit, also schlimme Dinge erwischen, die kann auch passieren. Ist auch, wissen auch Kinder in dem Alter. Und am Schluss endet alles damit, dass dann so alle raus sind und dann ist die aber plötzlich wieder voll mit jungen Elefanten und jungen Schildkröten und jungen Menschen. Und das endet damit, was lebt, das stirbt. Eigentlich die normalste Sache der Welt. Und danach fange ich an, mit den Kindern erstmal darüber zu sprechen, ey, was ist denn das jetzt eigentlich, der Tod? Also ist das wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar? Oder ist es vielleicht sogar auch ein gutes System in unserer Welt? Und da das alles heutzutage so kleine Klimaschützer sind und Weltverbesserer, fangen die sofort an, die krassesten Dystopien auch so zu schildern, wie die Welt aussehen würde, wenn der Tod nicht da wäre. Also den Tod auch anzuerkennen als sinnvolle Einrichtung des Lebens. Also weil wir dann stapeln würden und die müssten 3,5 Wochen warten, um mal einmal mit der Rutschbahn zu fahren oder so. Also genau. Haben da sehr konkrete Vorstellungen, wie scheiße es wäre, wenn nie einer sterben würde und es sehr, sehr eng werden würde auf der Welt. Und das ist halt dann schon mal so ein leichter, logischer Zugang, der nicht so gefühlsbehaftet ist. Also da sind die Emotionen eigentlich erstmal weg. Das ist eine reine Logikgeschichte. Und das ist ein guter Anfang, um mit den Kindern schon mal umzuspinnen. Also dass die selber fantasievoll über dieses Thema schon mal sprechen. Und in solchen also Schulveranstaltungen zum Beispiel passe ich von mir aus nicht das Thema Trauer an, sondern entweder die Kinder das erzählen das dann sowieso ganz normal, weil die auch sehr, sehr gerne reden und erzählen. Das checken Erwachsene auch meistens nicht, die nicht wie wir jetzt in dem Bereich arbeiten, dass Kinder wahnsinnig gerne darüber erzählen, ob sie auf dem Friedhof waren oder ob sie schon mal auf einer Bestattung waren oder wie die Oma dann gestorben ist oder und was die genau hatte und so. Oder wie viel Angst sie haben, die Mutter zu verlieren und so. Also die öffnen sich auch sehr, sehr schön und sind liebebefreit, habe ich immer das Gefühl, dass sie mal reden können. Und ich lese fast nie. Also das ist so, was ich bin zwar mit dem Buch dort, aber das steht ja danach dann auch in der Schulbibliothek. Das heißt, wo ich sage, dann könnt ihr es euch ja, also oder die wissen selber, sie können sich danach holen. Und das ist viel, viel schöner und spannender, dann ins Gespräch zu gehen und zu philosophieren eben und zu erzählen und zu stellen Fragen. Deshalb habe ich meistens auch eine Bestatterin, einen Bestatter an meiner Seite, weil das auch sehr, sehr, sehr genaue Fragen sind, die da gestellt werden. Und da gebe ich gerne weiter.
Die haben noch kein vorgefertigtes Bild, ne? Die haben noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt und deswegen natürlich ganz, ganz konkrete Fragen auch, ne?
Ja, genau. Und auch so, also Fragen, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnet. Also wenn ich verbrannt werde und ich habe meine Uhr noch an, was passiert denn dann mit meiner Uhr? Und ich dachte mir schon, das ist eine super Frage für den Kollegen, den ich hier dabei habe. Und dann geht es halt auch weiter. Dann wollen die wissen, wie schwer ist denn die Asche, die übrig bleibt, nach einer Verbrennung und so. Also es sind sehr, sehr, sehr konkrete Fragen, die da kommen.
Das ist krass. Das sind Sachen, die trauen sich Erwachsene nicht mehr, weil sie auch teilweise das Gefühl haben, sie müssten das ja wissen.
Ja, jetzt komme ich aber zu einem ganz spannenden Teil, weil ich dachte ja, ich habe mit dem Sachbuch ein Kinderbuch geschrieben. Also und so ist es auch, auch vermarktet und alles. Und ich hatte irgendwann eine erste Veranstaltung, das werde ich nie vergessen, wo ich in den Saal komme. Es war echt super besetzt und ich gucke und denke so, scheiße, 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 wo sind denn da die Kinder? Da ist kein einziges Kind. Die haben irgendwas falsch aufgeschrieben. Ich dachte wirklich, die haben die Einladung falsch geschrieben. Ich habe wirklich nicht verstanden, was da los ist und war auch nicht darauf vorbereitet und habe dann einfach mein Programm durchgezogen und das war eine der tollsten Veranstaltungen und da kommen wir nämlich zu einem ganz spannenden Punkt, wie befreiend das für alte Leute ist, über dieses Thema mal locker zu sprechen, weil wo du jetzt gerade gesagt hast, die trauen sich das nicht zu fragen und stell dir jetzt mal vor, du bist 85 und fängst an darüber zu reden, wie das dann mit dem Tod ist und so. Und deine Kinder und Enkelkinder kriegen die Panik, ob du vielleicht schon deine Schlafmittel gerortet hast, um am nächsten Tag dann nicht mehr aufwachen zu müssen oder so. Also das ist sofort so belastet ab einem bestimmten Alter. Und die hatten so einen Spaß, da lustig drüber zu reden und rumzuspinnen. Und wenn ich über Alter spreche, dann haben sie mir ihre grauen Haare und Falten gezeigt und so. Also es ist ganz, ganz, ganz schön, denen auch was anzubieten, was mal ein bisschen leichter ist.
Voll.
Cool. Und wenn ich mir das jetzt überlege, das hat also so eine richtig festgefahrene Zielgruppe, gibt es ja dann eigentlich für dich gar nicht.
Ne? Nee, also war so gedacht und ist halt nicht so. So muss man halt sich
so
auch
praktisch,
ein bisschen auch ein bisschen immer drauf einstellen. Also sage ich auch immer bei, so wenn die Leute mich so beeindruckt fragen, wie halt, hast denn du das gemacht und so. Da wäre ich immer, ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe über Produzentin, habe eine Anfrage für eine Kindersendung bekommen. Dann habe ich halt die Rechte glücklicherweise, ich habe es schon sofort gespürt, dass es was Tolles ist und habe die Rechte rausverhandelt, also dass das überhaupt alles möglich war zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und dann hat das sich verselbstständigt. Also alles, was da ist mit Knietschi, jedes einzelne Buch, jedes Thema. Ich meine, wir haben im Familienministerium auch Demenz bearbeitet, zum Beispiel, was ganz toll war. Das sind alles so Zufälle gewesen. Und ich sage immer, ich laufe dem eigentlich nur hinterher. Also ich höre gut zu und dann mache ich was irgendwie, was so passiert. Aber ich habe noch nie einen Cent, weil ich es auch nicht habe, für das Projekt, für Werbung ausgegeben, sondern das ist wirklich aus der Community entstanden. Dass die Trauerbegleiter, da empfiehlt einer dem anderen, ich bin in jeder Weiterbildung, wenn alleine schon mit den Filmen und so jedes Hospiz, also oder die meisten Hospize inzwischen kennen uns und so. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man nicht immer alles plant. Ne? Ein bisschen guckt.
Ja, ist witzig, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an früher so, weiß nicht, Willi will's wissen oder so. Das war so für mich so eine Phase, die war irgendwie witzig, aber der hat auch so ein paar Sachen angesprochen, die waren dann so ein bisschen, wie soll man sagen, so da hat man nicht so drüber gesprochen. Und das ist ja jetzt wirklich so ein Thema, da spricht man mit Erwachsenen nicht drüber und genau das wird damit thematisiert. Total schön.
Ja.
Du hattest jetzt vorhin drüber gesprochen, dass Kinder das automatisch im Gespräch dann ja thematisieren. Haben Kinder auch trotzdem Scheu oder manchmal irgendwie so, dass da so manchmal so trotzdem Distanz ist, dass sie sagen, ich will das jetzt nicht sagen oder so? Oder ist das in den Gesprächen mit den Kindern in den Schulen?
Nee. Also das liegt auch, da werde ich auch immer wieder gefragt, wenn ich Veranstaltungen habe, wo dann erwachsene Fachleute drin sind, trauerbegleitende Psychologen und so, die sonst mit so einer Zielgruppe arbeiten, an die sie vielleicht auch nicht gewöhnt sind. Ich mache mein ganzes Leben lang, arbeite ich für und mit Kindern. Und bin auch manchmal, wenn ein Kind, was ich kenne in meinem Umfeld, 8 Kinder einladen darf zum Geburtstag, bin ich aber auch eins davon. Wo dann die Mutter sagt, ja, du, die anderen darfst du aber zusätzlich einladen. Ja, aber da kriege ich einen dieser 8 Plätze auch. Also die merken schnell, dass ich sozusagen ein Teil von mir, ich bin eine gute Geschäftsfrau und ernst zu nehmen in meinem Job, aber ein guter Teil von mir ist auch denen geblieben. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Und das wittern die, glaube ich, sofort. Also das ist so dieses, ich erzähle halt auch von mir oder die merken auch, dass ich nicht perfekt daherkomme. Ich habe meistens ein bisschen dürre Haare oder sehe halt auch normal für die in ihrer Welt aus. Das meiste, was ich anziehe, würden die auch noch anziehen oder so. Die haben nicht so diese, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, was da passiert. Aber die merken, dass ich sie halt auch so behandle wie jeden anderen auch. Also ich rede auch nicht schon nicht von oben herab mit ihnen oder versuche ihnen was zu erklären, sondern ich gehe in die Diskussion. Also ich frage sofort und erzähle von mir und die erzählen mir. Aber das irgendwie, und ich zwinge ja auch niemanden, aber selbst bei Interviews, also für die Sendung habe ich ja ganz viele Gespräche auch geführt, Interviews mit Kindern. Also dass einer mal gesagt hätte, ich will das jetzt nicht sagen, also wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll. Weil ich aber auch jetzt nicht so bohre in diese Traurigkeiten oder so, sondern die auch erzählen lasse und dann auch gucke, was die gerade interessiert. Deshalb ist es auch ganz gut, gar nicht so spitzenmäßig vorbereitet zu sein, sondern lieber jedes Mal zu gucken. Da ist keine einzige Veranstaltung auch nur ähnlich der anderen. Also man kann sich nicht vorbereiten. Immer wenn die Lehrer vor, bevor ich komme, sage, ja, aber was sollen wir denn machen? Was soll ich denn vorbereiten? Und dann sage ich gar nichts. Man kann Kinder nicht planen. Das ist das Spannende. Die sind wie Springbälle. Das geht mal nach da wie ein Flummi. Mal nach da. Kannst du nur reagieren und ja, mitmachen.
Gibt's dann so bestimmte Fragen, wo du sagst, also da kann man die Uhr nachstellen, die tauchen regelmäßig auf? Also so eine Art Top-10-Fragen oder Top-10-Sorgen, die Kinder mit dem Sport verbinden?
Nee, was immer wieder auftaucht tatsächlich, ist die muslimische Richtung bei den Kindern, weil dort ist es ja, also dass es sehr viel ängstlicher noch aufgebaut ist. Das heißt also diese Kultur der Bestrafung, wenn du nicht brav warst, beißt dich eine Schlange oder kommst du in die Hölle. Also diese Szenarien, die dann gemalt sind, sind noch gruseliger. Also oder bei uns war es auch, also im Christentum war das auch ganz, ganz schlimm, ist aber sozusagen aufgeweicht worden, weil sowieso alle aus der Kirche ausgetreten sind und weil das nicht mehr populär ist, weil die Kirche gerade in unseren westlichen Hemisphären weicher und geschmeidiger geworden ist, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn das in der Schule angesprochen wird, sprechen die Kinder das wirklich auch an. Also einerseits super positiv, dass sie nämlich mitgenommen werden und dabei sind bei der Abschiedskultur. Das ist das Schöne. Und dann erzählt der Bestatter aber auch, wie anders dann, das ist auch immer sehr interessant für alle, wie dann die Menschen aufgebahrt werden und was anders ist in bei muslimischen Bestattungen. Wenn es aber um den Glauben geht, dann und was danach kommt, dann ist das wirklich so, dass ich sage, also Nietzsche sagt, der Tod ist das größte Geheimnis im ganzen Universum. Was nach dem Leben passiert, weiß niemand und kein Priester, kein Pfarrer, kein Vater, keine Mutter, kein Lehrer und noch nicht mal ein Hellseher, wirklich niemand. Und dann kommt dann halt vielleicht, aber es steht doch im Koran. Und dann sage ich, naja, aber das ist Glaube. Und auch der, der den Koran geschrieben hat, genauso wie die Bibel, hat das geglaubt. Aber das hat mit Wissen nichts zu tun. Und dann wird es schon manchmal ein bisschen krasser. Und das passiert dann auch wirklich nur bei muslimischen Kindern, die dann immer ein bisschen verzweifelt werden und sagen, aber das steht doch im Koran. Und früher habe ich das nicht angepasst, sowas. Also weil mir das zu heikel war. Und ich war aber im November war ich in auf Asienreise, unter anderem in Jakarta. Und da haben die, hatte ich ein Panel, und es ging eigentlich um Nietzsche im Allgemeinen, und die haben sich dort dann, das hätte ich niemals gemacht, den Tod ausgesucht. Und haben das auch bei Englisch dann gezeigt und danach ging das dann los. Und danach sind so viele erwachsene Männer, Frauen zu mir gekommen, mit Tränen in den Augen teilweise, und haben gesagt, ey, wenn es das bei uns früher gegeben hätte, mein Leben wäre so viel einfacher verlaufen. Ich bin mit so viel Angst vor dem Sterben, vor dem Tod und vor allem aufgewachsen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dann sich bedankt bei mir. Und dann dachte ich, ja, dann muss ich das auch mal ansprechen. Also so, oder vielleicht versuchen zumindest zu sagen, ja, es steht im Koran. Und es ist schön, dass du einer Glaubensgemeinschaft angehörst. Aber trotzdem darfst du glauben, was du möchtest. Und die Lehrer freuen sich, weil die dürften es nicht machen. Die hätten sofort wahrscheinlich dann die Eltern da stehen, aber die sind froh, dass ich das mache. Also es ist ein spannendes Thema.
Jetzt mal doofe Frage, aber ist das auch schon mal passiert, jetzt nicht nur in diesem Zusammenhang, aber dass irgendwie dann Eltern gesagt haben, warum machen sie das so in diesem Part, oder das hat meinem Kind nicht gut getan oder so?
Nein, aber es wird verboten, teilzunehmen. Also in Neuss hatte ich ein Kind in der Schulklasse. Okay. Also die Eltern, die Lehrer fragen, also das finde ich auch eigentlich schon bedenklich, aber wenn über den Tod gesprochen wird, wird in Schulen immer noch gefragt, ob das okay ist. Also dann geht es an die, also teilweise ist es immer Religionsunterricht, vielleicht in einem verträglichen Rahmen, aber wenn sowas ist wie eine Veranstaltung, dann werden schon alle Eltern angeschrieben, oder das wird bei der Schulversammlung gesagt, und ich kann dir euch nicht genau sagen, was der Grund war, aber da musste dann ein Kind wirklich raus und saß dann in der Parallelklasse und hat gewartet und so. Es ist ein bisschen traurig, die war auch traurig, die hat danach auch die alle gefragt, was war denn ganz genau, und durfte halt einfach nicht. Und in anderen Fällen, was ich auch schon hatte, war, dass eine Direktorin dann gesagt hat, wo ich gekommen bin, in Freiburg war das, aber da ist ein Kind, da ist gerade ein Todesfall in der Familie gewesen, die will nicht teilnehmen oder weiß es nicht und so, und die weint schon jetzt davor. Ich muss gar nichts und so, aber die kann erstmal gucken und dann kann sie gehen. Und bei denen sitzen dann auch die Pädagogen, und die ist geblieben. Fand ich auch total schön. Also die fand das total toll. Also es hat ihr auch sehr, hat sie auch danach gesagt, das hat ihr total gut getan. Und es gibt auch so Fälle, in Bremen hatte ich das, da hat ein Kind das so krass alles erzählt, dass der Unterkiefer so gezittert hat bei der. Und dann habe ich gemerkt, wie bei mir auf der Bühne auch der Unterkiefer mitzittert. Und ich habe auch das, also das ist manchmal auch schon also schwer zu schaffen, die Fassung zu erhalten, aber die wollen davon erzählen. Das ist nicht so, dass ich die danach frage, sondern die haben den Druck, das zu kommunizieren.
Wow. Ja, ich glaube gerade so die religiöse Richtung, das kann schon sehr kritisch sein. Ne? Da habe ich jetzt bei mir auch gemerkt, oh, kann man das sagen? Ja, ja, natürlich. Ne? Glaube und Wissen sind einfach zwei Paar Schuhe. Total spannend. Was sind denn, also ich meine, es ist ja nun mal so, dass egal was man macht, es gibt nicht immer nur Menschen, die das total gut finden. Was schlägt dir auch mal so an Kritik entgegen?
Ich wundere mich total. Also vielleicht heute nach diesem Podcast wird es Leute geben, die sich das anschauen und mir dann eine Beschwerde schreiben. Aber, und ich warte immer so ein bisschen.
Nein.
Also, oder beziehungsweise.
Wir haben auch noch keine bekommen.
Ja, eben, genau.
Ja, also, aber ich bin halt, weißt du, schaut euch den mal an, der hat ein bisschen dicken Bauch. Der hat immer einen offenen Schnürsenkel, der hat einen riesen Kopf und so. Mir war das total wichtig, dass der nicht so hübsch ist. Also so,
ja.
wenn er schon schlau ist. Der ist auch nicht besonders sportlich. Und so, der ist halt ein normaler Junge mit einer kleinen Sonderbegabung und so.
Mhm.
Aber, und er spricht ja. Deshalb darf ich sowieso viel mehr machen, als man sonst vielleicht machen dürfte. Und es hat sich mal ein Vater, also es sind meistens Väter, die sich dann beschweren, was ich eigentlich ganz lustig finde, weil die das so ernst nehmen. Daran merkt man auch wieder, dass es Erwachsene halt auch anspricht und nicht, dass das nicht so ein Kinderzeug so ist, sondern dass Erwachsene das halt auch mögen und ernst nehmen. Und der hat zum Beispiel genau bei Knietsche und die Freundschaft sagt Knietsche, wenn dein Hamster dein bester Freund ist, dann hast du leider ein Problem. Also es ist eine ganz lustige, gezeichnete Szene und so. Da lachen auch viele. Aber der hat halt gesagt, ey, das kann ich doch nicht machen. Mein Kind hat keine Freunde. Und das ist ganz gruselig und das ist ganz schlimm und wir leiden da alle drunter. Und da habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich ihn auch zurückgeschrieben. Also ich melde mich auch dann bei allen und habe gesagt, ja, aber die müssen doch wissen, dass das ein Problem ist. Und wenn das ein kleiner Nerd ist, dann muss er sich andere kleine Nerd-Freunde suchen. Und wenn das einer ist, der nicht gern spricht, gibt's garantiert auch einen anderen auf dem Schulhof, der auch nicht gerne spricht oder irgendwas. Aber sie basteln vielleicht beide gern oder so. Aber der muss leider mal losziehen, aus seiner Komfortzone raus und ins Leben sich werfen und sich Freunde suchen. Man kann doch nicht so tun, als wäre es normal und gut, keine Freunde zu haben. Das geht doch nicht. Und so. Und der hat dann mir dann wieder zurückgeschrieben, hat dann gemeint, Alter. Also, den konnte ich dann auch so ein bisschen auf meine Seite mitziehen und war dann ganz dankbar drüber. Aber da sind schon viele Probleme draußen, so auch nach Vorträgen oder so, wo dann die Eltern im Privaten dann immer so eher erzählen, oh, mein Kind wird gemobbt, hast du auch was über Mobbing und so. Habe ich, ja. Das ist auch eines der schwierigen Themen und so. Spielt ja auch bei Tod und Trauer eine riesige Rolle.
Ich meine, egal in welcher Altersgruppe, das hat ja nicht mit Kindern zu tun, sondern das ist ja auch im Arbeitskontext, ist das ein riesiges Thema. Auch da wäre es, glaube ich, interessant, wenn Menschen diese kritische Filme dann mal sehen würden. Und mal.
Ja.
Auch was das, auch was das ausmacht, wenn Menschen blöd zu einem sind auf der Arbeit und so. Das ist schon, also das sind alles echt.
Ich glaube, da ist die Zielgruppe auch wirklich nicht eingeschränkt.
Voll.
Ja, und was ich halt immer mache, ist, dass ich nicht von oben herab, also ich verurteile nicht oder sage, also was für, das macht man nicht oder so, sondern hier bei Toleranz zum Beispiel, dann erzählt der, es gab echt mal Zeiten, da dachten Leute, dass Frauen weniger wert sind als Männer und lacht sich tot darüber. Also das wird sozusagen eher suggeriert, wie dumm früher und man tut eigentlich so, als gäbe es das schon nicht mehr. Also weil in Nietzsches Welt existiert das einfach nicht. Und der erzählt aus der lausigen Vergangenheit, wo Frauen schlechter dastanden als und das ist so ein bisschen mein Trick, dass ich irgendwie nicht sagen muss, ihr müsst es ändern, aber ich stelle die Welt schon so ein bisschen so dar, als wäre sie schon besser und ja, wie kann das sein?
Ja, dann ist es weniger anklagend. Ne?
Ganz genau.
Ja, genau.
Ja, so ist es. Und aus dem Kind darf das halt auch Der kann das auch als völlig unglaubwürdig empfinden, dass sowas möglich ist, dass auch behinderte Menschen schlechter behandelt werden als gesunde Menschen oder keine ordentlichen Wege kriegen oder sonst was. Also in alle Richtungen darf man das auch, finde ich, so angehen, dass es einfach nicht existent ist.
Mhm. Total spannend.
Kommen Sie vom Thema ab, oder? Mobbing, Freundschaft.
Ja, ich habe
gerade auch gemerkt, wie kriegen wir, die Kurve wird jetzt scharf. Aber ich hätte was, aber Katrin, ich weiß.
Ja, bitte, bitte.
Ja, wir haben, glaube ich, vorher schon drüber gesprochen und da haben wir auch ein bisschen intensiver drüber gesprochen, weil heute sind wir, vielleicht haben wir ein paar gehört, remote unterwegs. Die Anja ist in Berlin, wir sind so in Dortmund, das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir ein bisschen Zeit, die Anja und ich, und da haben wir über die Knieschivitierung der Republik. Ich denke mal, das ist jetzt nicht für alle ein Begriff. Berichte doch da mal drüber.
Also, Alexander, mein Lieblingsthema, die Knieschifizierung. Ich würde am liebsten über nichts anderes reden. Und da merkt man wieder, dass ich keine gute Verkäuferin bin, weil ich dann doch lieber über Freundschaft und Mobbing rede und was man abschaffen könnte. Nee, aber die Knieschifizierung ist eine Initiative, die da darauf beruht, dass ich der Meinung bin, jedes Kind sollte kostenfreien Zugang haben über umfangreiches und leichtes Wissen über den Tod. Da steuere ich schon aus meiner Tasche viel dazu bei, indem die Filme umsonst bei YouTube zu gucken sind, Digital Tod und bei...
werden bei uns übrigens auch in den Shownotes verlinkt, natürlich.
Genau, und schaut euch die an, die sind super. Und dann auch Mobbing und alle anderen, wenn es leichter sein soll. Nee, aber bei Trauer habe ich auch Partner mal gefunden, nämlich die Kronos-Stiftung und ja... Das ist schön, wenn das mal passiert, aber eigentlich habe ich die Filme einfach so draufgestellt. Und das ist ein Teil, wo man wirklich schon mal leicht sich reinfinden kann in das Thema. Und dann gibt es eben das Sachbuch Knietsch und der Tod, alles über die normalste Sache der Welt. Und ich sorge mit Partnern dafür, dass jede Schulbibliothek einzelner Städte mit dem Buch ausgestattet ist. Es wäre zu teuer, Klassensätze an alle Schüler zu machen. Da bräuchte ich einen anderen Sponsor mit einer anderen Größenordnung. Aber alleine schon, dass es in der Schulbibliothek steht, heißt, dass man Zugriff darauf hat und dass die Lehrer auch damit arbeiten können. Aber man kann es auch nach Hause nehmen, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Und das haben wir in großen Städten schon gemacht, wie Köln, Düsseldorf, jeweils mit den Oberbürgermeistern als Schirmherren oder Herren. Herr, Frau,
Herrinnen.
Herrinnen, ja, ist das dein
Name? Schirmherrinnen.
Ja. Ich finde, sie war eine gute Schirmfrau. Und in Neuss und Meerbusch auch. Und dann sind es immer Schulveranstaltungen, und die ich morgens mache mit demjenigen an meiner Seite. Oft sind es Bestattungen, die dann mit mir in die Schule gehen. Dort wird dann letztendlich stellvertretend an dieser einen Schule mit der Veranstaltung das an alle Schulbibliotheken übergeben, und dann gibt es noch eine Abendveranstaltung. Und so, ich habe eine Welt, also eine Weltkarte, eine Deutschlandkarte, wo dann so meine Striche drauf sind, sozusagen, oder Kreuzchen, welche Stadt schon knietschifiziert wurde. Und ja, zum Beispiel mit der Leben und Tod auch in und GB-Bestattung in Bremen. Und die holen mich jetzt auch wieder nach Bremen. Und da gucke ich dann zum Beispiel, wenn ich schon mal da bin, für meinen grünen Fußabdruck, wie es in Bremerhaven aussieht. Also ich versuche auch so ein bisschen zu bündeln, damit ich nicht komplett kaputt gehe, weil ich ja immer mit dem Auto fahren muss, weil ich diese Aufsteller da habe. Weil es ist immer schöner, wenn Knietsche neben mir auch steht. Also ich zeige euch das, und ich bin ja ohne Bild dann zu hören. Nur.
Also im Hintergrund sieht man Knietsche.
Genau, genau. Im Hintergrund fast lebensgroß Knietsche.
Und wir machen ja auch noch ein Foto für den Podcast, dann sieht man den auch noch mal.
Naja, genau. Und das ist für mich auch ganz angenehm. Ich war früher auch so gar nicht, ich bin Regisseurin, weil ich nicht vor einer Kamera stehen wollte und habe mich immer gedrückt, irgendwo vorne zu stehen und so. Und ich glaube, dass ich das, also A, mache ich das nur für Knietsche, und weil ich denke, tatsächlich was Gutes in der Welt zu machen. Aber mit ihm an meiner Seite ist es natürlich viel einfacher, sozusagen. Deshalb finde ich auch einen Podcast bisschen komisch, und finde es jetzt schön, dass wir uns hier sehen bei Zoom. Aber das ist für mich echt toll, dass ich das nicht immer alleine bin. Und wenn was doof wäre, könnte ich immer mit nacktem Finger auf ihn zeigen.
Ich weiß,
ja, oder ich weiß auch nicht, was der sich dabei gedacht hat, so einen Scheiß zu erzählen. oder so ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und ich bin in einer Branche, in der ihr ja auch seid, das ist die wertschätzendste, großartigste, super Branche, ich nenne es immer das Todesbusiness, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das sind so wahnsinnig, wahnsinnig nette Menschen. Du bist jetzt Bestatter, Alexander, und ein Mann, aber in dem Ding, wo ich die meine größten Fans habe, das ist der Trauer. Da sind ja 99,8% Frauen unterwegs. Und das ist einfach, aber eine Gewalt an Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit, die da auf mich runterregnet, wenn ich irgendwo bin, das ist wahnsinnig schön. Echt toll. Gibt jetzt zum Beispiel in der Demenzbranche, meine Erklärung dafür ist, dass die intellektueller sind, weil es medizinisch ist, das ganze Thema. Mhm. Und mit Trauer sind wir in einer Gefühlswelt und so. Aber das ist schon was, wo ich ganz ehrlich sage, das kann auch keiner mehr mit Geld aufwiegen, was ich da bekomme. An Menschlichkeit oder so. Streicheleinheiten. Also es ist echt unbeschreiblich. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn die Leute total glücklich gemacht habt oder denen was abgenommen habt oder irgendwas, keine Ahnung. Also es ist sehr, sehr schön.
Ja, also ich stelle auch immer wieder fest, dass so im ersten Moment, wenn Menschen hören, irgendwie ich habe mit sterbenden Menschen zu tun, hat so ein oh mein Gott. Und irgendwann verlieren sie dann die Scheu und trauen sich doch mal so das eine oder andere zu fragen. Und plötzlich ist das, als wäre so ein Damm gebrochen, wo ich dann auch feststelle, wenn man eine Plattform bietet, dass einfach darüber gesprochen werden darf, ohne dass man eine Wertung erfährt oder auf Ohren trifft, die da vielleicht gerade gar nicht für gemacht sind, dann sprudelt das nur aus den Menschen raus und das auch egal in welchem Alter, ne?
Ja.
Finde ich total irre. Und da ist ganz viel Wertschätzung und Dankbarkeit immer mit dabei. Ja. Cool. Ich würde den Bogen jetzt allerdings gern wieder zurückbringen zu den Kindern, denn mich interessiert brennend, also ich habe natürlich auch eine Meinung dazu, aber mich interessiert deine, liebe Anja, warum es so wichtig ist, gerade Kindern den Tod beizubringen.
Das ist so eine wirklich einfache Frage, nämlich, weil das die nächste Generation ist, bei denen kannst du noch was retten und viel, viel einfacher, sagen wir mal, dafür sorgen, dass es gar nicht erst entsteht, diese Angst oder auch nur, sagen wir mal, der Versuch, dem aus dem Weg zu gehen. Also es ist ja eine Scheinlösung, wenn Eltern ihre Kinder davon wegbringen wollen, als ob der nicht da wäre. Aber er ist ja nun mal da und jedem Menschen wird der Tod begegnen. Und es also ist doch nur fair. Also vielleicht, wenn es einen Wert in meinem Leben gibt, der sehr ausgeprägt ist, ist es Gerechtigkeit. Und ich finde das auch echt ungerecht. Aber weil es mir halt auch passiert ist als Kind, dass man davon ferngehalten wird. Das verstehen Erwachsene auch oft nicht. Ich fand das richtig fies, weil ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich mich nicht von meinem Opa verabschieden durfte. Und meine Mutter, ich habe nicht die tollsten Eltern der Welt, also die wollten mich davor bewahren, weil die wussten, wie sehr ich den geliebt habe. Und den dann krank mit Krebs im Krankenhaus zu sehen, wollten die mir nicht antun. Und ich habe mich wie eine Verräterin gefühlt. Und ich wurde auch erst informiert, dass er tot ist, aber dass ich irgendwie zur Bestattung eingeladen werden würde oder so. Das war damals überhaupt gar nicht, stand nicht zur Diskussion. Also es war einfach ein totales Tabu. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, dass man auch so wie ich habe dann meinem Opa versprochen, nie wieder zu lachen. Super Idee. Das ist die schon am nächsten Tag völlig zerschollen war, weil ich lachen musste. Und dann habe ich andere Wege gesucht und gefunden, habe dann irgendwann immer abends erzählt, was ich erlebt habe. Also weißt du, aber das ist meine Lösung gewesen. Und ich bin, würde ich jetzt mal sagen, ich war schon ein starkes Kind mit einer starken Fantasie. Also ich konnte meine Lösung finden, aber was ist denn mit den Kindern, die dann keine Lösung finden? Und deshalb will ich das gar nicht erst so weit kommen lassen. Also lieber früher schon ran und weder erst im Todesfall, sondern wirklich so früh wie möglich einfach. Was hast du denn für eine Meinung, Katrin?
Ja, genau dieselbe. Deswegen machen wir einen Podcast, ne? Weil
uns korrekt.
Weil uns
also nicht unbedingt im frühgeborenen Alter, die verstehen das noch nicht, aber
auch da.
Nicht ganz.
Ja, aber ich finde auch da wichtig, sobald Kinder irgendwie da sind, egal in welchem Alter, muss man ja kein Tabu daraus machen. Man darf eine andere Sprache wählen. Man darf vielleicht sagen, guck auf, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Oder in kleinen Häppchen. Ne, das ist ja so wie sexuelle Aufklärung auch. Ne? Also wenn mich irgendwie eine Zweijährige fragt, wie kriege ich ein Geschwisterkind, dann sage ich ihr nicht die biologisch korrekte Antwort, sondern dann sage ich irgendwie, wenn zwei Menschen sich lieben und irgendwie sich zusammenfinden, dann wissen die schon, wie es geht. Und sind Kinder damit zufrieden. Ne? Ja. Und irgendwann kommt das nächste Bröckchen. Und so ist es ja mit Tod und Verlust, denke ich, genauso. Ja. Ne? Dass man einfach darauf aufbaut. Und wenn es von Anfang an kein Tabu besteht, darüber zu sprechen, und wenn Kinder oder Menschen generell Möglichkeit haben, zu reden, entsteht auch kein Tabu. Und da, wo es das Tabu gibt, da setzen Alex und ich ja an.
Ja, und das finde ich auch großartig. Und das bedeutet nicht, das sage ich auch immer, das bedeutet nicht, dass wir deswegen weniger trauern. Also das heißt nicht, dass ich weniger trauern würde, nur weil ich sehr reflektiert ein Thema durch und durch geforstet habe, journalistisch. Heißt es nicht, dass ich deshalb und über Trauertiere und Trauer schön schreibe. Das heißt, dass ich es gespürt habe, dass ich es gefühlt habe, aber meine Gefühle sind deshalb nicht weniger schlimm. Und aber wenn du gibst halt sozusagen auch schon die Erlaubnis, dass das okay ist. Also es geht ja auch darum, sozusagen schon mal gleich auch zu sagen, dass da alles auch passieren kann. Und das finde ich halt so fies in der Trauerkultur, dass da immer noch so viel hält mit, ja, jetzt ist ja auch langsam mal gut. Irgendwie jetzt ist ja jetzt schon 2 Jahre her. Jetzt kannst du doch mal wieder tanzen gehen oder kannst du mal wieder daten oder was weiß ich, dass Leute sich auch einmischen in das Gefühlsleben von anderen und so. Da stehe ich
und
halt.
Gleichzeitig auch andersrum. Wie kannst du das nach 2 Wochen schon machen?
So. Auch, ganz genau, ja, ganz genau, ja, ganz genau.
Wie, kann, wie kannst du eine Woche später schon wieder in Urlaub fahren oder irgendwie lachen oder so?
Ja. Das. Und wo du auch nicht weißt, wie lange derjenige schon vorgetrauert hat, weil es ein langer Sterbeprozess war und der Abschied auch schon lange passiert ist und so. Ja. Aber ja, da sind wir alle Menschen.
Also, bei manchen kommt die Trauer auch erst ein paar Wochen später, ne? Und auch das ist in Ordnung. Also kein Mensch hat ja ein Anrecht darauf, einem anderen vorzuschreiben, wann getrauert wird und in welchem Maße getrauert wird und schon gar nicht, wie lange getrauert wird.
Von, ja.
Alles ist normal und alles ist berechtigt.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Nietzsche. Weil ich habe nämlich das Gefühl, in meinem beruflichen Kontext ist, oder beziehungsweise noch nicht mal, wenn ich mit den Angehörigen zu tun habe, sondern eher in der Trauerbegleitung und Trauerbewältigung, Trauerarbeit, ist ja so eines dieser wiederkehrenden Motive, warum? Und ich finde gerade, also warum ist das passiert? Und gerade so, wenn man mit Kindern spricht und vielleicht Kinder sogar ihre Eltern verloren haben, hat Nietzsche auf das Warum eine Antwort?
Muss ich jetzt gerade mal überlegen, ob ich mir darüber schon mal sozusagen offizielle Gedanken darüber gemacht habe, weil das ja der destruktivste, schlimmste Gedanke ist, den du dir überhaupt machen kannst.
Voll.
Das und ist, das weil ist du fängst an.
Ganz, ja, ja. Ganz häufig der Fall.
Aber das ist so, ich meine, da kannst du weder, also da kannst du natürlich immer dann, also so im Glauben gibt es überall so Antworten, Floskeln, die dem einen helfen, dem anderen nicht. Aber es ist ja nicht fair. Also das würde Nietzsche in irgendeiner Folge sicherlich sagen, dass das Leben halt leider nicht gerecht ist. Es passieren Dinge. Und es gibt auch also sowas wie Nietzsche, das Schicksal. Brauchst aber auch nicht damit anfangen. Also das ist halt so, ganz ehrlich, also auch als Bestatter würde ich mal da mich versuchen rauszuhalten.
Ich bin da sowas von raus. Aber genau, weil ich nämlich auch genau das meine, so ich, also auf der einen Seite fände ich es total interessant, da quasi einen guten und ich sag mal nicht charmant, aber ja doch eigentlich schon einen charmanten Weg zu finden, diese Thematik umzufirmieren. Weil das ein riesiges, schwieriges Thema ist, finde ich dann, wenn es Situationen sind, die so lebensverändernd waren für einige Menschen. Und deswegen war jetzt einfach mal so aus meinem beruflichen Kontext, dachte ich.
Naja, ist auch sehr interessant und ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Gespräche. Ich hatte auf der letzten Leben und Tod in Freiburg ein Ehepaar, die ihren Jungen verloren haben und hatten. Und für die war ich so, also für die hatte ich eine Position, die auch, wo ich gar nicht wusste, wie ich zu der komme, aber ich habe denen mit den Büchern so geholfen, ohne die zu kennen. Und das Schlimme war eigentlich für die, das Schlimmste, dass der kleine Sohn, die hatten noch einen Sohn, dass der zum Beispiel nicht wollte, dass die Mutter weint und so. Und wie die dem ihm das erklären und so. Und das, also, und das ist ja, du würdest ja alles nur nichtig machen, wenn du einen Grund gibst. Also alles auch profan, wenn du sagst, ja, weil Gott es wollte, also wenn du jetzt gläubig bist, oder weil das Schicksal es halt gemacht hat. Also da gibt es keine Antwort. Du kannst nur sagen, das Leben geht Wege, die wir nicht verstehen können. Und ich hüte mich auch tatsächlich vor solchen Antworten. Ich habe neulich irgendwie, bin ich so ein bisschen, habe ich gezuckt, als eine Trauerbegleiterin gesagt hat, Trauer ist nicht bunt. Ich so, was soll denn das? Für mich ist die bunt. Das ist also auch da, man, es gibt nicht diese Antworten auf Fragen oder auch so pauschale Sätze. Das ist für jeden anders. Und ich glaube nicht, dass man es besser machen kann, indem, da kommen wir ja auch zum Thema Wut zum Beispiel, dass du wütend bist, warum deine Mutter erwischt wurde und nicht die von, die blöde Mutter von deinem Kumpel, die eh fies ist. Also, weil, also solche Gedanken, also du wirst ja auch ungerecht in deinem Kopf und auch das ist in Ordnung. Das ist selbst nichts, was man vielleicht groß rum erzählen sollte, weil man auch nicht sympathischer wird, aber das sind alles Gedanken, die da sind und die in Ordnung sind und das, warum, damit machst du dich nur unglücklich.
Ja,
deshalb, ja, toll ist es nicht, es ist eine ganz schlimme Frage. Also man kann es nur rausnehmen, das Warum. Ich finde das ganz interessant, steht hier jetzt auch in meinem Blog, warum? Also das muss ich auch nochmal anders drüber nachdenken. Ja, weil
ich hatte gerade
also
nicht toll gesagt, sondern voll.
Ja, also. Ja. Okay, macht schon mehr Sinn.
Macht schon mehr Sinn.
Ja, aber interessant.
Ja, okay, also ich habe mal einen Blick auf die Uhr riskiert und ich glaube, wir haben jetzt erst einmal den Großteil aller Fragen behandelt. Von daher gibt es immer noch eine letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste und Gästinnen stellen. Und zwar, Anja, was glaubst du, kommt danach?
Oh, das ist übrigens das tollste Thema immer bei den Kindern in den Veranstaltungen. Weil jedes Kind, und das könnt ihr mal alle ausprobieren da draußen, hat sofort eine Antwort da drauf. Und bei Erwachsenen hört das dann schon auf. Das ist dann, weil es ganz oft mit Peinlichkeit zu tun hat. Ich glaube, dass, weil ich ein Schussel bin, also ich verliere ganz oft Sachen oder lasse sie mir klauen oder lasse sie liegen. Und ich freue mich jetzt schon auf den riesigen Berg, der mich erwarten wird, mit all den Dingen, die ich jemals in meinem Leben verloren habe. Und das wird großartig, ein großartiges Freudenfest auf welchem Weg nach wohin dieser Berg mich erwarten wird, ist ein weiterführendes Thema. Aber diesen Berg wird es geben, ich schwör's euch. Und dann habe ich da erstmal einen Haufen Spaß.
Ganz, ganz Dankeschön. Vielen Dank dafür.
Dankeschön, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Natürlich bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht. Und wer uns hören möchte und uns noch nicht abonniert hat, der kann das gerne tun. Auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple, Podcasts, Soundcloud, Deezer und wie sie alle heißen und auf YouTube. Lasst uns gerne Bewertungen da, gerne auch die maximale Sternenzahl und im Idealfall auch noch eine Bewertung. Das bringt uns nach vorne und beschert uns ein wenig mehr Reichweite. Ich freue mich, wenn ihr das tut. Schreibt uns gerne über Instagram und Facebook. Alexander und ich beantworten die Nachrichten alle höchstpersönlich. Und ja, das war's für heute. We'll be right back.